Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 13. Dezember 2007. Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf Radio Funkwerk. Und heute haben wir ein interessantes Thema. Die Kinderzahlen in Thüringen steigen nicht. Auch in Deutschland geht der Trend zu weniger Kindern weiter. Eine Berufsgruppe scheint diesen Trend zu ignorieren. Die Kinderbuchautoren. Es gibt sehr viele von ihnen und es gibt sehr viele gute, auch und vor allem hier in Thüringen. Allerdings muss man auf dem Thüringer Büchermarkt suchen, denn sie finden sich nicht so ohne weiteres in den großen Buchhandlungen. Die Bücherbar auf Radio Funkwerk möchte diese Lücke schließen. Deshalb haben wir heute eingeladen Frau Kirsten Seifert. Guten Tag, Frau Seifert. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Frau Seifert, Sie haben eine interessante berufliche Entwicklung. Sie waren Bibliotheksfacharbeiterin, Diplomdokumentarin, verantwortliche Redakteurin eines Wochenblatts, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit in einer Einrichtung. Ihre berufliche Tätigkeit hatte hauptsächlich mit Erwachsenen zu tun. Wann und warum haben Sie sich denn entschlossen, Kinderbücher zu schreiben und Erzählungen für Kinder?
Ich habe selbst zwei Kinder und da bot sich das geradezu an, auch für die Kinder Geschichten zu schreiben. Und das habe ich regelmäßig getan und ihnen dann eben zum Geburtstag und zu anderen Festtagen ihnen einfach kleine Geschichten geschenkt und mich einfach dann mal getraut, diese Geschichten einzuschicken, an Verlage zu schicken, um die auch veröffentlichen zu lassen.
Warum haben Sie sich nicht begnügt mit dem, was der Buchhandel an Kinderbüchern bereithält?
Ich wollte mit den Büchern einfach Lücken schließen. Also als meine Kinder in die Schule kamen, wollte ich ihnen einfach die Möglichkeit mit Geschichten geben oder einfach die Möglichkeit einräumen, die deutsche Sprache besser kennenzulernen. Und so habe ich mir eben damals Buchstabiergeschichten ausgedacht, damit sie einfach auch die deutsche Sprache wie ich lieben lernen.
Das heißt, Sie haben sich in der Stoffwahl bei sich bei Ihren Kindern orientiert oder an Ihren Kindern orientiert?
Das ist wirklich richtig. Also ich wollte mit sowohl viel Spaßgeschichten, viel Quatschgeschichten ihnen auf unterhaltsame Weise einfach unsere deutsche Sprache näher bringen. Zum anderen wollte ich ihnen aber auch mit meinen Geschichten gewisse Dinge erklären. Auch die Angst vor gewissen Gegebenheiten nehmen, wie zum Beispiel der Besuch eines Krankenhauses. Oder ich wollte ihnen einfach unsere Welt erklären.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wachsen die Stoffe auch mit Ihren Kindern?
Das ist korrekt.
Frau Seifert, wenn Sie Themen für Kinder bearbeiten, gibt es da Tabuthemen, die Sie nicht schreiben werden?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Allerdings tragen viele Menschen an mich Buchwünsche heran. Zum Beispiel ist ein Thema der Umgang mit der Trauer. Und da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Das wäre allerdings kein Tabuthema für mich. Nur ich glaube, da muss man sehr lange recherchieren und sehr genau sich überlegen, was man für wen schreibt.
Und wie man, welchen Träger, welches Medium man nimmt, um diese Botschaft an die Kinder heranzutragen.
Nehmen wir mal ein anderes Thema. Zum Beispiel habe ich über Steine geschrieben, über Steingeschichten. Ich als Mutter und Mensch habe mit meinen Kindern viele Steine gesammelt. Aber dass ich nun über Geologie so viel Ahnung habe, um ein Buch darüber zu schreiben, das war eine richtige große Herausforderung für mich, dieses Buch einfach über 12 Steine zu schreiben und mir auch das Wissen anzueignen, um den Kindern verständlich zu machen, wo eben diese Steine herkommen und das eben aber auch auf Kindersprache zu übersetzen. Ja, und das finde ich aber sehr, sehr spannend und ich will auch weiter solche Projekte machen, wo ich mir eben auch Wissen aneignen muss noch.
Frau Seifert, Sie sagen, dass Sie viel schreiben. Wie ist denn Ihr Arbeitsstil? Haben Sie feste Zeiten, in denen Sie schreiben, sagen, Montag von 9 bis 12 werden Erzählungen geschrieben, von 14 bis 16 andere Sachen? Oder ist es bei Ihnen sporadisch, dass Sie vielleicht nachts aufhüpfen und sagen, jetzt habe ich eine Idee und schreibe die nieder? Wie ist das bei Ihnen?
Nein, das ist sporadisch. Also wenn Zeit bleibt außerhalb meiner Arbeit, dann setze ich mich hin und schreibe die Geschichten. Im Kopf sind sie alle da. Also im Kopf sind sie schon, auch sind die nächsten Projekte schon. Nur ich habe im Moment auch wenig Zeit, um das alles niederzuschreiben. Aber wenn ich mir einfach dann wenn ich merke, ich habe 2-3 Stunden Ruhe und Zeit, setze ich mich wirklich ganz intensiv nieder und tippe es auf dem Computer.
Sie warten aber nicht, bis Ihr Publikum zu Ihnen kommt. Sie wagen den Schritt und gehen zum Publikum hin. Sie gehen in Kindereinrichtungen und lesen dort vor.
Das ist das Liebste. Das ist mir wirklich das Liebste, wenn man darüber nachdenkt, deshalb schreibe ich eigentlich Kinderbücher, um wieder den Kontakt zu haben mit Kindern. Meine Kinder sind inzwischen erwachsen, sind 18 und 20 Jahre, also sind mir über den Kopf inzwischen gewachsen, obwohl sie noch sehr kritisch über meine Kinderbücher schauen. Aber ich habe Kinder immer, also den Kontakt mit den Kindern immer gewollt und gemocht. Und wenn ich in den Kindereinrichtungen bin, Kindergärten, hauptsächlich Kindergärten und Grundschulen, also das ist für mich, dafür schreibe ich Kinderbücher, um einfach diesen Kontakt zu haben mit den Kindern, um auch keine Barrieren zu haben und keine Stufen, sondern mitten unter ihnen auf dem Fußboden von mir aus zu sitzen und mit ihnen zu sprechen.
Sie haben damit die Möglichkeit, ihre Geschichten zu testen. Wie kommen sie an? Wie kommen die Pointen an? Hat das auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit, dass Sie sagen, diese Erzählung ist voll vor den Baum gegangen, die schreibe ich um oder werf sie weg?
Nein. Also ich merke, belehren lassen wollen sich die Kinder nicht so gerne. Also ich habe zwei Bücher geschrieben, wo ich eben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, eben über den Kindergarten, die Freiwillige Feuerwehr, das Krankenhaus, über die Stadtbibliothek schreibe. Und das wollen die Kinder gar nicht. Also die Kinder mögen, also in meinem Kreis, in meinem Lesekreis, die Kinder mögen viel mehr Quatschgeschichten und die Geschichten brauchen gar nicht viel Sinn zu haben, wie zum Beispiel in meinem Buch Stabiergeschichten. Da steckt viel Unsinn drin in diesen Geschichten und das finden, da lachen die Kinder meisten. Also sie wollen gar nicht viel belehrt werden. Lange habe ich überlegt, welches Musikstück ich mir zu einem meiner Lieblingsbücher wünsche. So passt das Grün zu Grün sehr gut zu meinen ABC-Geschichten, die bei den Kindern ganz oben auf der Wunschliste liegen. Als meine Kinder in der Schule mit dem Buchstabieren begannen, begann ich auch mit Quatschgeschichten, um ihnen unsere schwierige und doch so schöne deutsche Sprache näher zu bringen. Aus diesem Versuch sind Geschichten von A bis Z herausgekommen. Beginnend mit Affe Anton angelt am Angersee, als eine Ameise auf einem Ahornblatt angeschwommen kam, macht auch das Vorlesen dieser Geschichten viel Spaß. Ich bin gerade dabei, auch ein nächstes Quatschbuch zu schreiben. Es wird wieder Zeit, auch mal wieder so richtigen Unsinn zu verfassen. Für Sie habe ich die P-Geschichte ausgesucht. Der Papagei Pedro träumte davon, dass er mit dem Pudel Peter und dem Puma Pale zum Pfingstfest einen Ausflug unternehmen könnte. Ziel war der Paradiespark unweit des Zoos. Die anderen Tiere hatten sich auf dem Papier, das durch den Tierpark gereicht wurde, nicht eingeschrieben. Nun mussten die drei Freunde ihr Picknick allein machen. Die anderen sollten doch dort bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nur das Pferd und der Pfingstochse sahen ein wenig traurig hinterher. Das Pferd hatte keine Brille und der Pfingstochse war ein wenig dumm. Sie konnten beide das Programm nicht lesen. Die drei Freunde ließen also die Pappelallee hinter sich und erreichten die Picknickwiese. Dort machten sie eine Pause und aßen lauwarme Pommes und leuchtend gelbe Pampelmusen. Der Puma spielte eine Polka auf der Panflöte. Plötzlich hielt ein Polizeiauto. »Nur keine Panik«, posaunte Pedro. »Habt ihr Papiere?« rief ein Polizist. »Na klar doch, hier sind unsere Pässe.« »Und wo ist die Erlaubnis für das Picknick?« Die Tiere sahen erstaunt auf. »Wozu brauchen wir eine Erlaubnis? Zum Sitzen und Essen? Die haben wir nicht.« »Da habt ihr Pech gehabt. Macht euch schnell fort, sonst kostet euer Ausflug noch einen hohen Preis.« Papagei Pedro erwachte. Zum Glück war die Begegnung mit den Polizisten nur ein Traum. Pedro, Peter und Pale dürfen den Zoo leider nicht verlassen. Auch nicht zu Pfingsten.
Gast im Studio heute Frau Kirsten Seifert aus Magdala, Kinderbuchautorin und Autorin vieler Kindergeschichten. Frau Seifert, Sie legen Wert auf lustige Begebenheiten. Der Leser soll zum Schmunzeln gebracht werden. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Also darüber habe ich gar nicht, noch nie so richtig konkret nachgedacht. Ich weiß, dass ich mit den Geschichten, dass die Kinder sehr genau zuhören und lustige Geschichten oder Begebenheiten verfolgen sie aufmerksamer. Also das finden sie einfach, da gehen sie mehr mit. Ne? Bei den anderen Geschichten, wie bei zum Beispiel Großvater und Martin, wo der Martin doch einige Sachen lernen muss und mit seinem Großvater da Dinge erkundet, die sind ernster. Und das verfolgen die Kinder genauso ernst. Und lustige Geschichten belustigen sie eben.
Frau Seifert, bei mir entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass Sie mit Ihren Büchern so eine Schulbuchergänzungsfunktion erfüllen wollen. Was leisten denn Schulbücher Ihrer Meinung nach nicht?
Ich glaube, man kann den Kindern viel spielend beibringen und mit schönen Geschichten oder mit interessanten Geschichten und die gut verpackt, kann man den Kindern viele Dinge erzählen, auch mit viel Spaß erzählen. Und das, glaube ich, können Kinderbücher nicht überall. Nicht alle.
Wenn Sie jetzt selbst so kritisch an andere Bücher rangehen, an Ihre eigenen, gehen Sie sicherlich auch kritisch ran. Wie gehen Sie denn mit Buchkritik um von anderen?
Ich bin eigentlich immer kritisch. Und selbst wenn ich die Geschichten lese, würde ich noch während der Lesung die Sätze verändern. Also ich gehe sehr, ja, ich nehme mir die Kritik, denke ich, an. Obwohl ich ungerne Manuskripte vorlese, lieber fertige Texte.
Wer sind denn Ihre ersten Kritiker, wenn Sie jetzt was geschrieben haben und sagen, ich möchte das zur Lesung geben oder mit in eine Lesung nehmen? Wem legen Sie es denn zuerst vor, der da mal drüber guckt?
Neuerdings den Kindern. Früher habe ich die Manuskripte gleich verschickt, aber jetzt, da ich bemüht bin, auch Projekte gemeinsam mit Kindern zu machen, dass Bücher mit den Kindern zusammen entstehen, sind natürlich die Kinder meine Kritiker.
Ein Buch beschäftigt sich mit dem Großvater und Martin, oder zwei Bücher. Das heißt, der Großvater betreut den kleinen Martin und bringt ihm nachmittags noch Dinge bei oder schließt bei ihm Wissenslücken, die im Kindergarten aufgerissen worden sind. Ist das so richtig?
Das ist richtig, ja. Aber nicht nur das. Ich habe also 12 Geschichten geschrieben anfangs und passend zu den Monaten, zu den 12 Monaten, und habe versucht, den Kindern neben Thüringer Bräuchen, also ich habe über den Zwiebelmarkt natürlich geschrieben, über andere Dinge in Thüringen, natürlich auch im Weihnachtsmarkt, aber auch Ostern, und habe aber auch versucht, die typischen Monats, wie kann man das sagen, Eigenschaften oder so den Kindern zu erklären, dass sie auch ziemlich schnell charakterisieren können, das ist der Monat Juli oder das machen wir im Monat Juli und das machen wir im August und welches Wetter ist meistens in diesen Monaten. Ich versuche da ganz viel zusammenzubringen.
Welche Rollen spielt denn da Ihre unmittelbare Umgebung? Reflektieren Sie dann unmittelbar das, was in Magdala passiert oder was man da miterleben kann, oder gehen Sie da auch über Ihren Wohnort hinaus? Zwiebelmarkt, ja. Haben Sie schon gesagt?
Ja, also ich gehe über den Wohnort hinaus. Allerdings der Großvater Martin, diese Idee Großvater Martin stammt eigentlich aus der Familie. Ne? Also mein Vater ist ein sehr liebenswerter Großvater und hat auch noch einen kleinen Enkel, also meinen Neffen. Und die beiden unternehmen sehr viel, wenn sie zusammen sind. Und diese Grundidee stammt eigentlich von diesem gutmütigen und großzügigen Großvater, der sich Zeit nimmt, um den Enkel die Welt zu erklären. Die Ideen natürlich für die einzelnen Texte oder so, die hole ich mir überall her. Ne? Im nächsten Buch, das ich jetzt vor mir auf dem Stapel liegen habe, kommt der Martin in die Schule. Natürlich erlebt er wieder mit seinem Opa interessante Abenteuer, insgesamt 12 an der Zahl. In diesem Nachfolgebuch wurden die Geschichten wie folgt betitelt: Bäckermeister Krause im Krankenhaus, Wandern die Natur erleben, Es zwiebelt sehr, Weihnachtsmärchen im Theater, Eisenbahn im Miniformat, Bei Büchern zu Gast, Anna wird geboren, Krank sein will gelernt sein oder Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr. Sie handeln ebenfalls von Besuchen in einem Planetarium, in einem Zirkus, botanischen Garten oder Museum. Passend zu den 12 Geschichten suchte ich in diesem Buch Bastelanleitungen hervor. Kennen Sie den schnellsten Papierflieger auf der Welt? Nein? Nun, es reicht ein Bogen Papier und die Anleitung auf Seite 8. Wir haben den Flieger zu Hause schon sehr oft erprobt. Auch bei meiner Buchpremiere hat mein kleiner Freund, der Heiner, diesen Flieger für alle Gäste gebastelt. Hier fällt es mir schwer, eine Geschichte zu finden. Ich kann Ihnen auch verraten, wie die Kinder aussuchen. Nun, die Mädchen wünschen sich meist die Geschichte, Anna wird geboren. Der Martin bekommt nämlich eine Schwester. Die Jungen hingegen wünschen sich meist und rufen lautstark nach der Geschichte mit der Freiwilligen Feuerwehr. Auch über das Planetarium lese ich öfter. Weihnachtsmärchen im Theater. Schneeflocken wirbeln durcheinander. Martin schaut ihn belustigt zu. Er möchte so gerne den Weg einer kleinen Flocke verfolgen. Er schaut ganz hoch in den Himmel, beobachtet nur ein weißes Sternchen und flugs landet es auf dem Bürgersteig. Oder schmecken. Ja, wie schmeckt denn eine Schneeflocke? Also noch einmal, er macht den Mund ganz doll auf und schon fliegt ein Flöckchen in den Mund. Ach, es schmeckt doch nach gar nichts, nach nichts. Opa, die Flocke schmeckt nach nichts. Wie schmeckt denn gar nichts? Fragt der Opa und schaut seinem Enkelkind überaus belustigt zu. Martin überlegt, gar nichts. Schmeckt wie Zucker, nicht wie Salz, schmeckt wie Luft. Opa, ich hab es, gar nichts schmeckt wie Luft. Also schmecken Schneeflocken wie Luft? Opa, ist das alles zu kompliziert. Er schüttelt mit dem Kopf und fasst seinen Enkel über die Schultern, damit er vom vielen in die Luft gucken nicht vom Weg abkommt. Du läufst heute aber ganz besonders langsam, urteilt Opa. Doch ihm ist das Schlendern recht, schließlich schneit es ja nicht alle Tage. Immer wieder schauen die beiden in den Himmel, auf dem Gesicht von Martin schmelzen dann die Flocken und perlen als Tropfen im Gesicht hinunter. Einmal leckt er den Tropfen mit der Zunge ab und ruft entschlossen, »Opa, ich hab es, Schneeflocken schmecken nach Wasser.« Stolz über sein Experiment wischt sich Martin jetzt das Gesicht mit den Handschuhen ab und widmet sich nun den Spuren seiner Stiefel. »Bitte?« Stell jetzt keine Frage, wie die Spuren im Schnee aussehen. Opa weiß manchmal schon im Vornherein, was Martin fragen will, und beim besten Willen möchte Opa nicht über Spuren im Schnee nachdenken. Es wäre doch viel schöner, wenn wir uns heute auf den Nachmittag freuen, meint der Opa, und die beiden schlendern weiter. Großvater und Martin stapfen so Hand in Hand den weißen Weg entlang und erreichen bald das Haus. Hinter dem Gartenzaun steht ein freundlicher Schneemann mit Hut und einer dicken Mohrrübe als Nase. Auch ein Besenstiel hatte Opa am gestrigen Tag geopfert, als der Schneemann fertig war. »Opa? Der Mann begrüßt uns heute zum ersten Mal«, stellt Martin fest und freut sich über den kalten Gesellen, der jeden Bürgersteigläufer ansieht. Allerdings will Martin auch nicht tauschen, schließlich ist der weiße Mann auch nachts draußen. »Komm, Martin, wir müssen uns umziehen.« »Umziehen? Wozu denn das? Jetzt noch? Ich habe heute früh alles frisch angezogen«, kontert Martin. »Wir haben doch heute Theaterkarten für die Nachmittagsvorstellung und dazu müssen wir uns umziehen.« »Wozu denn umziehen? Wir sehen doch ganz ordentlich aus.« Doch die Antwort wartet Martin erst gar nicht ab. Erstens ist nämlich der Opa schon längst im Schlafzimmer verschwunden und zweitens bekommt er auf solche ganz speziellen Fragen meist sehr spät eine Antwort. Das weiß er aus Erfahrung. Also befreit er seine Schuhe vom Schnee, zieht schnell die Pantoffeln an und trottet dem Opa ins Schlafzimmer hinterher. Dort zieht Opa ein Hemd an, das bereits am Kleiderschrank hängt. »Nanu, Opa, wir haben doch nicht Weihnachten!« Opa macht eine strenge Miene. Da traut sich Martin nicht zu lachen und zieht auch sein Hemd an, das ebenfalls auf einem Bügel hängt. »Schmuck und fein, so soll es sein!« Der Großvater knöpft bedächtig sein Hemd zu, stellt sich vor dem großen Spiegel und schaut zufrieden auf die beiden Personen im Bild. Dann zieht er die Krawatte hoch und schmunzelt. Oma hat bestimmt wieder was rumzumeckern. Und so war es auch. Die Oma fand, dass ein Knopf nicht richtig zugeknöpft war. Zudem befummelte sie noch einmal die Krawatte vom Opa. Martins Hemd war indes nicht richtig in die Hose gesteckt. Die beiden Männer ertrugen diese Veränderung ganz tapfer und zogen sich schnell ihre Anoraks an. So liefen die beiden Richtung Stadttheater. Sie mussten den Stadtpark passieren und können sich an dem vielen Schnee gar nicht satt sehen. Sie erreichen letztendlich ziemlich erschöpft das Theater. Beim Eintreten beschlägt sofort die Brille von Opa. Denn eine große Wärme schlägt den beiden entgegen. Sofort fallen Martin am Eingang die vielen Kinder auf. Manchmal entdeckt Martin sogar bekannte Gesichter von Omas und Opas. Weißt du, Opa, wir hätten Oma ruhig mitnehmen können. Martin dreht sich um. Ja, natürlich, aber wenn nur zwei Karten da sind, können nur zwei ins Theater gehen. Aber Opa, dann hätten wir eben drei Karten bestellen müssen. Ja, wer hat denn die Karten bestellt, Martin, du oder ich? Entgegnet der Opa. Martin schaut betreten zum Fußboden. Ja, ja, er hatte die Karten in der Schule bestellt, warum er auch nicht selber daran gedacht oder wenigstens zu Hause nachgefragt hatte. Er ärgert sich, weil er selbst mit dem Thema begonnen hatte und bemerkt, dass einige Kinder anders aussehen als am Vormittag in der Schule. Warum habt ihr euch denn umgezogen? Will er von seinen Freunden wissen. Warum hast du dich denn umgezogen? Antworten diese und gucken weg. Opa, warum haben wir uns vorhin umgezogen? Jetzt gibt's für den Opa kein Zurück mehr. Weil ich es schön finde, wenn die Theatergäste gepflegt ins Theater gehen. Denn ein Theaterbesuch ist etwas ganz Besonderes. Man macht sich zu diesem Ereignis hübsch zurecht und bekundet so seine Freude auf die schönen Stunden. Ich freue mich natürlich auch, aber warum ich gleich ein frisches Hemd anziehen muss, kann ich nicht verstehen. Der Opa hört natürlich die Bemerkung, doch er sagt nichts mehr dazu. Er betrachtet die Kinder, die wirklich sehr unterschiedlich angezogen sind. Doch eine lange Diskussion mit Martin mag er nicht führen. Schließlich kommt es ja auch auf das Theaterstück an. Eine große Klingel ruft die Gäste in den Saal. Martin findet schnell seinen nummerierten Platz und setzt sich auf einen Stuhl aus dunkelrotem Samt. Als die ersten Takte erklingen, legt der kleine Mann seinen rechten Arm auf den linken Arm des Großvaters. Ganz still ist er, als die Geschichte vom Mäusekönig erzählt wird. Schließlich ist die Geschichte vom Nussknacker, seinen vielen guten Taten und der Musik sehr aufregend. Besonders der große, festlich geschmückte Tannenbaum, der im Ballett eine besondere Rolle spielt und mit tausend kleinen Sternen funkelt, hat es Martin angetan. In der großen Pause richtet Martin die Worte an seinen Opa. Weihnachten ist doch noch gar nicht, Opa. War der Baum denn echt? Der Baum im Märchen ist wahrscheinlich künstlich, mutmaßt der Opa. Künstlich? Was ist denn ein künstlicher Baum? Das ist eben ein Baum, der nicht nadelt und in der Fabrik hergestellt wurde. Und wie bekommt der Baum denn die Nadeln und den tollen Geruch? Fragt Martin. Ein künstlicher Baum besitzt keinen Geruch. Braucht er auch nicht im Märchen, oder? Martin, warum fragst du mir solche Löcher in den Bauch? Frag doch mal was zu den Märchen. Na, das Märchen ist doch so klar wie Kloßbrühe, spricht Martin ziemlich altklug. Alles wird gut. Nur die Kinder im Märchen haben altmodische Sachen an. Die Kinder sind zeitgemäß angezogen. Das Stück spielt zu einer Zeit, als die Jungen und Mädchen solche Kleidung trugen. Ziemlich unpraktisch, meint dazu Martin. Und mit solchen Sachen haben die auch Schneemänner gebaut? Ich weiß das nicht so genau, sagt Opa nachdenklich, denn die Handlung bewegt sich um die Weihnachtszeit und da haben die Jungen und Mädchen auch Festkleidung wie wir getragen. Und zum Strohmann? Martin, zum Glück klingelt es wieder. Der kleine Mann läuft gedankenversunken auf seinen Platz. Na, wenn die Jungen und Mädchen im Nussknacker auch was Besonderes angezogen haben, bin ich ja mit meinem Hemd zufrieden. Schließlich ist ja heute ein ganz besonderer Tag. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Jeder Tag ist etwas Besonderes, Martin. Jeder Tag ist etwas Besonderes, Opa? Natürlich, jeder, antwortet Opa. Auch wenn ich Schlamperklamotten anhabe? Auch dann. Na, dann lass uns nach dem Theater schnell nach Hause laufen, den Schneemann noch ein paar Kohlestücke auf seinen weißen Mantel stecken, Omas heißen Apfelsaft trinken, denn heute ist ein ganz besonderer Tag.
Funkwerk. Auf 96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar. Funkwerk. Man hört sich.
Gast im Studio heute Kirsten Seifert. Frau Seifert, ein Thema, das Sie behandeln, sind Rittergeschichten. Sie haben im Schloss Kromsdorf Steine von Rittern gesehen, Abbildungen, wahrscheinlich Grabstätten, Denkmäler und haben dazu Geschichten geschrieben. Das ist eine interessante Sache, finde ich. Denn an diesen Steinen geht man ja doch des Öfteren vorbei. Zum Beispiel, wenn in Kromsdorf irgendwelche Veranstaltungen sind, Kulturmarkt oder Weihnachtsmarkt ist ja da auch immer einmal im Jahr. Da kann man die Steine sich ansehen. Und Sie haben zu jedem Stein oder zu vielen Steinen eine Geschichte geschrieben. Haben die richtige historische Hintergründe oder sind das alles Fantasiegeschichten?
Die haben gar keine historischen Hintergründe. Das sind wirklich reine Fantasiegeschichten. Der Hintergrund war einfach, man wollte ein Kinderprojekt starten und suchte dazu über die Medien Geschichten. Und die Kinder waren ziemlich zaghaft mit diesen Geschichten, mit diesen Steingeschichten, besser gesagt noch Steinkopfgeschichten. Und das Projekt drohte einfach auszufallen. Und ich habe mich dann einfach, weil ich über selbst Zeitungsarbeit gemacht habe und selbst Redakteurin ja war, habe mir einfach überlegt, selbst Geschichten zu schreiben, damit einfach die Möglichkeit besteht, mit diesen Geschichten dann auch zu arbeiten. Und habe mich so ziemlich schnell wirklich dazu entschlossen, diese Geschichten zu schreiben. Und das Kuriose an dieser Sache, ich brachte dann die Geschichten nach Kromsdorf, um dieses Projekt einfach zu retten. Und die Kinder, aber es gab eben wirklich schon zahlreiche Geschichten. Die Kinder hatten sich nur ganz kurzfristig entschlossen und Kromsdorf hatte zusätzlich noch eigene Kindergeschichten. Und so habe ich dann einfach die Geschichten zusammengestellt und zu einem Buch dann zusammengebracht oder zusammengeschrieben.
Und daraus hören wir jetzt mal ein, zwei Beispiele von den Rittergeschichten.
Ganz interessant ist es vielleicht noch zu erzählen, dass, wenn ich diese Geschichten vorlese, die Väter aufmerksamer zuhören als die Kinder oder die Jungs. Sie sind sehr kurz gehalten, eher wie Anekdoten, einfach nur so wie, ich wollte diese Geschichten, bevor sie veröffentlicht wurden, eigentlich noch ergänzen und noch länger schreiben, aber mein Verlag die Lektoren fanden das so kurz und knapp und präzise, dass sie gesagt haben, sie wollen diese Geschichten nicht länger haben, sie wollen das so kurz und knapp und so ist es dann entstanden. Die Geschichte vom Ritter Schmutzschuh. Dieser Dreck regt mich auf. Rief Ritter Schmutzschuh erbost. Es war aber auch wirklich schmutzig in seinem Reich. Riesige Felder und Wiesen durchzogen es, und jeder, der in sein Schmutzland kam, machte seine Schuhe dreckig. Der Ritter grübelte und grübelte. Schließlich musste er jemanden einstellen, der am Begrenzungsstein seines Landes die Schuhe der Gäste reinigte. Eines Tages lief der Ritter wieder einmal besorgt über sein Lieblingsfeld. Er lief hin und lief zurück, immer wieder den gleichen Weg, bis er sich den Dreck von seinen Sohlen abgetrampelt hatte und der entstandene Weg ganz hart war. Schließlich ließ er seine Pferde kommen, die weiter trampeln mussten. »Ich hab die Lösung«, rief der Ritter. »Ich schaffe mit meinen Pferden ein paar Wege, die dann Trampelpfade oder Feldwege heißen werden.« So entstanden durch den Ritter Schmutzschuh die bekannten Wege, die noch heute von vielen Wanderern genutzt werden. Wissen Sie, warum die Ritter Locken haben? Nein? Ich habe eine Geschichte dazu geschrieben. Ich habe mir überlegt, warum denn die Ritter Locken haben. Wenn ein Mensch nur sich selbst liebt, ist es für ihn schwer, andere auch zu mögen. Vor allem der Blick in den Spiegel bereitet diesen Menschen große Freude. So auch dem lockigen Ritter. Seinen Namen trug er nicht umsonst. Schließlich hatte der Ritter solch eine wundervolle Lockenpracht auf seinem Kopf. Eine große Leidenschaft dieses Ritters war das Kämpfen. So zog er gern in den Krieg. Einige Tage lang kämpfte der Ritter an der Seite tapferer Männer, bis der Krieg zu Ende war und er wieder die Heimreise antreten musste. Inzwischen waren seine lockigen Haare bis weit über die Schultern gewachsen. Den Bart hatte er ab und zu mit einem Messer gestutzt. Von der früheren Schönheit war nicht mehr viel zu sehen. Das bemerkte natürlich auch seine Frau, die ihren Mann nur sauber und fein in Erinnerung hatte. »Du reitest sofort zum Friseur, sonst begrüße ich dich nicht«, rief die Frau. »Ich muss also zum Friseur, ehe ich ein Küsschen bekomme?«, sagte der Ritter. Seine Frau ließ sich nicht erweichen, so gab der Ritter seinem Pferd die Sporen und ritt schnurstracks zum Friseur. »So mache er mir eine Frisur, ohne die Haare zu kürzen«, rief der Ritter. »Aber Herr, so etwas gibt es nicht«, entgegnete der Friseur. »Dann muss er sich etwas ausdenken, ich gebe ihm auch ein paar Taler zusätzlich.« Der Friseur überlegte.
Dann ergriff er den Kopf des Ritters, wusch seine Haarpracht und den Bart, nahm ein paar Holzstöcke, drehte eifrig die Haare drumherum, befestigte sie mit einem Strick und ließ sie an der Luft trocknen. Dazu gab es noch ein wenig Parfüm und fertig war die neue alte Lockenfrisur. Hocherfreut rückte der Ritter ein paar Taler mehr heraus und ritt zu seiner Frau. Und siehe da, sie ließ ihn ein. Aber das Wichtigste war doch wohl, der Friseur hatte eine neue Mode entdeckt.
Frau Seifert, Ihre Bücher sind alle illustriert. Wer macht die Illustrationen?
Die macht eine sehr mir liebe Bekannte aus Halle, die Heike Lichtenberg. Die wurde mir empfohlen damals von meinem Verlag und mit der verbindet mich inzwischen eine enge Freundschaft mit der Frau Lichtenberg.
Das heißt, sie braucht nur die Geschichten zu lesen und hat die Figur im Kopf sozusagen.
Sie hat die Figur im Kopf und ich habe mit ihr auch schon über neue Projekte gesprochen und sie freut sich riesig darauf, meine Bücher illustrieren zu dürfen.
Und sie gestaltet auch alle Titelseiten.
Ja.
Das ist ja wichtig, weil Kinderbücher möchten ja immer illustriert sein. Stellen Sie die Bilder auch den Kindern vor, ja?
Ja, natürlich. Ich habe sogar auch Kalender schon gemacht, da meine Geschichten, also meine Bücher meistens 12 Geschichten beinhalten, passt das natürlich auch hervorragend auf Kalender. Und diese Großvater Martin Geschichte von Januar bis Dezember habe ich selbst schon vor 2 Jahren auf einen ganz sehr großen Kinderkalender gebracht, die dann in den Schulklassen hängen.
Ich habe gelesen, auf die Großvater Martin Geschichten gab es eine ziemlich große Resonanz. Wie muss man sich das vorstellen? Haben da Leute angerufen? Gab es Leserbriefe, oder?
Ja, also ich habe, ich bekomme sehr viel Post, auch übers Internet, über die Website, sehr viele Briefe von Kindern und Wünsche von Kindern. Und ich habe natürlich auch Resonanz nach meinen Lesungen, dass wirklich Menschen auf mich zukommen und mit mir sprechen und sich gemeinsam mit mir über die Geschichten freuen.
Und gibt es da auch Wunschbücher oder Wunscherzählungen, wo Kinder gesagt haben, schreib doch mal das und das?
Eigentlich so nicht. Also die Kinder haben mich schon angesprochen, wieder mit mir gemeinsam ein Projekt zu starten, dass ich wieder wirklich in die Schulklassen gehe und Manuskripte vorstelle und dass sich die Geschichten gemeinsam entwickeln. Aber dass sie mir das so gesagt haben, kann ich eigentlich nicht. Die Ideen stammen eigentlich so grundsätzlich von mir.
Radio Funkwerk. Besser als Kino.
Frau Seifert, Sie haben ein Buch geschrieben, Wenn Steine erzählen, weil Sie der Meinung sind, Steine werden gern gesammelt, werden oft gesammelt, von Kindern auch und nicht nur von Kindern, auch von Erwachsenen. Wenn man auf die Mineralienausstellungen geht, die so Land auf Land ab dargeboten werden, sieht man das ja, dass da viele Erwachsene auch ganz ernsthaft nach Steinen graben und die mit nach Hause nehmen. Führen Sie die Kinder ein in die Geologie, in die Mineralogie oder was ist Ihre Absicht?
Nein, ich glaube, das traue ich mir einfach nicht zu. Ich wollte einfach bekannte Steine einfach ein wenig näher erklären. Steine wie der Hühnergott oder Donnerkeil, einfach den Kindern ein wenig näher, einfach ein bisschen geschichtlichen Hintergrund und wo sie herstammen, ihnen das einfach ein bisschen näher bringen. Mehr wollte ich mit diesem Buch nicht erreichen.
Und denken Sie, dass das Buch diese Aufgabe erfüllt? Ja.
Ich denke, ja, obwohl das für mich das Schwierigste und das am meisten das zeitaufwendigste Projekt war, das ich gemacht habe.
Das heißt, so mit Ihrem Ehrgeiz haben Sie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwelche Fantasiesachen vermitteln, sondern wenn es um den Feuerstein geht, dann will ich auch da was Wissenschaftliches mit rüberbringen.
Ja, obwohl das nicht in diesen Geschichten verankert ist. Ich habe hinten einen kleinen Anhang für die Kinder gemacht und versucht, Daten aus dem Lexikon einfach kindgemäß aufzubereiten. Also die Kinder erzählen ihre Steingeschichten selber, wo sie diese Steine gefunden haben. Ich habe eine Geologin natürlich durchlesen lassen, die da einfach auch wissenschaftlich drüber gegangen ist, damit ich auch inhaltlich keine Fehler mache. Aber im Grunde genommen soll es einfach ein Kinderbuch bleiben und soll einfach erzählen, Geschichten wieder.
Eigentlich ist es ja der Wunsch aller Archäologen und Historiker, die in der Erde buddeln, dass sie Steine was erzählen können. Denn sie müssen ja mühsam rausfinden, wie der Stein dahin gekommen ist, wie er entstanden ist. Und wenn der Stein sprechen könnte, dann wäre das natürlich für die Wissenschaft ganz hervorragend. Was erzählen Ihre Geschichten oder was erzählen die Kinder über die Steine für Geschichten?
Das Buch liegt mir also ganz besonders am Herzen, da ich auch selbst gerne Steine sammle. Und vielleicht auch interessant, dass die Premiere im Weimarer Stadtmuseum stattfand und inmitten von viel Geschichte und Stein. Und das Buch handelt also von einer Klasse 4C, um das einfach ein bisschen den Rahmen zu spannen, die eben eine Projektwoche zu Steinen veranstaltet. Und in dieser Woche bringen die Kinder ihre Steine von zu Hause mit und erzählen eben zu jedem Stein eine Geschichte. Und diese Geschichte wird durch das Wissen der Klassenlehrerin eigentlich ergänzt. Und dann gleich sofort finden wir uns also dann wieder in dieser bunten Welt von Donnerkeil, Bernstein, Olivin, Hühnergott, Amethyst, Glas oder Nautilus. Vielleicht noch zu diesem Ablauf. Die Projektwoche der Kinder findet also 5 Tage statt und in einer Klasse 4C in meinem Buch. Und natürlich am Freitag ist auch eine Steinparty. Das mögen die Kinder ganz besonders. Ich habe mir die Geschichte vom Hühnergott für sie ausgesucht. Die Geschichte vom Hühnergott. Langsam wird das Regal, das sich unmittelbar über dem Schreibtisch der Klassenlehrerin befindet, voll. Schon muss Frau Klein die Steine ein wenig zusammenschieben. Doch noch 4 Steine müssen Platz haben. Die Kinder der 4C machen gerade Mittagspause und die Lehrerin, die heute keine Pausenaufsicht hat, sitzt gedankenverloren auf dem Lehrerstuhl. Sie schaut auf die leeren Stühle der Kinder, die nun ziemlich durcheinander im Klassenzimmer stehen, stützt ihre Ellenbogen auf den Tisch und nimmt den Kopf in ihre Hände. Frau Klein sieht ein wenig müde aus, aber keine Angst, Frau Klein hat ausgeschlafen. Dennoch, vieles geht ihr durch den Kopf. Wie unterschiedlich die Kinder sind. Wie unterschiedlich sie die Themen aufgreifen, wie verschieden sie erzählen. So wie die Steine sind, denkt sie sich und nimmt aus dem Rucksack einen Apfel, der ab und zu eine Druckstelle hat. Den würden manche Kinder in der Klasse gar nicht mehr essen, denkt sich die Lehrerin, als sie den Apfel anschaut und beißt genussvoll in die eigene Ernte. Es knackt beim Beißen. Jetzt merkt Frau Klein, dass ihr Weisheitszahn rechts hinten ab und zu mal muckert. Ich muss mir unbedingt einen Termin holen, denkt sie sich. Fast lautlos kommt Jenny in den Klassenraum. Die Klassenlehrerin hat zuerst gar nicht bemerkt, dass sie nicht mehr alleine ist. Sie hält beim Kauen inne, isst aber dann weiter, schluckt den Bissen herunter, bevor sie Jenny fragt, was sie wohl wolle. Das Mädchen bekennt, »Frau Klein, ich habe 2 Steine mit.« »Was? Gleich 2? Ja, und ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich vorstellen soll.« »Nun, Jenny, wir hatten doch ausgemacht, dass jeder nur 1 Stein mitbringt. Und wenn ich die Geschichte nur ganz kurz mache?« Die Lehrerin grübelt. »Sind die beiden Steine denn so wichtig?« »Ja.« »Tut mir leid.« »Nun, dann musst du uns sie beide vorstellen. Obwohl ich nicht so recht weiß, was die anderen Kinder dazu sagen, lassen wir sie am besten selbst entscheiden.« Und passend zum letzten Satz ertönt die Klingel, die alle Kinder wieder in ihre Klassenräume ruft. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, alle waren neugierig auf die beiden Steine und Jenny nimmt eine lange Kette vom Hals. Das hier ist ein Hühnergott. Jenny wusste natürlich ganz genau, dass alle Kinder lachen würden. Sie hatte sich darauf eingestellt. Das stimmt, solche Steine nennen die Menschen Hühnergötter. Früher sagte man auch Feuersteine dazu. Sie haben ein Loch und deshalb kann man sie ganz gut für eine Kette nutzen. Am schönsten sehen die Steine aus, wenn man ein Lederband nimmt, sagt sie. Aber Sonja, die langsam wieder an den Gesprächen teilnimmt, findet eine goldene Kette viel passender. Diese Steine gibt es in den Farben Schwarz, Weiß, Gelb, Blau und Grün. Sie sind hart, bestehen aber aus Kieselsäure. Den 2. Stein habe ich auch am Strand aufgelesen. Guckt mal, ruft Jenny. David und Elias schauen sich an und rufen, der Stein sieht aus wie ein kleines Beil. Ja, ein Beil. Als ich diesen Stein ganz zufällig fand, hat sogar mein Vati ein bisschen neidisch geguckt. Der Stein war bestimmt mal ein Werkzeug von Menschen. Seht ihr hier, hier könnte auch ein Griff befestigt sein.
Das vermutest du aber nur, meint David, der den Ausführungen ziemlich kritisch zuhört.
Siehst du es nicht, David? Jenny läuft auf ihn zu. Hier, an dieser Stelle, ist es dunkel.
Jenny zeigt auf den Stein und fährt fort.
Fati hat gesagt, das könnte Birkenpech sein.
Was? Birkenpech?
Ja, so wie es mir der Fati erklärt hat, haben die Menschen früher den flüssigen Saft der Birke, der sich wohl wie Kaugummi anfühlt, als Kleber genutzt.
Was? Und warum gibt es heute nicht solchen Kleber, wenn er schon vor tausenden Jahren benutzt wurde? Fragt jetzt auch Max.
Doch, es gibt Birkenpech zu kaufen. Du kannst das Pech sogar im Internet ersteigern, weiß Jenny.
Da wird Max wieder still.
Er streift sich über seinen Igelkopf und besieht sich den Stein, den vielleicht schon Urmenschen genutzt haben.
Dann ist der Stein doch eigentlich wertvoll.
Ja, ich denke schon, sicherlich sogar für die Forscher, betont Jenny.
Sie nimmt den Stein wieder an sich und gibt ihn Frau Klein, die ihn vorsichtig auf das Regal legt. Die Kette hängt sie an einen Nagel.
Denn noch braucht sie Platz.
Jenny ist hingegen ziemlich stolz, dass sie über beide Steine erzählen durfte.
Frau Seifert, Sie haben schöne Kindergeschichten geschrieben. Jetzt hat Magdala zwei Partnerstädte in Frankreich und in England. Haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht, einige Ihrer Geschichten in Französisch oder in Englisch anzubieten und dann in den Partnerstädten vorzulesen?
Eigentlich nicht. Also ich war selbst schon in Frankreich. Alle zwei Jahre begibt sich ja ein Reisebus voller Magdala nach Nell, unserer Partnerstadt. Und ich war auch einmal mit und habe auch die Bürgermeister kennengelernt, auch die Bürgermeister, den Bürgermeister von Nell und den Bürgermeister aus Eilham, aus Großbritannien oder England. Und wir haben uns schon darüber unterhalten, aber eher, dass ich mit meinen Fotos dort ausstellen.
Oh, es wäre doch schön, eine literarische Brücke zu schlagen. Man könnte die Thüringer Geschichten da sicherlich auch gut anbieten.
Ja, ich denke, bei den ABC-Geschichten wird es sicher gar nicht schwierig werden. Aber vielleicht Großvater und Martin könnte ich mir sicherlich vorstellen. Ich hatte auch schon mal den Gedanken, auch für ausländische Kinder mal ein Buch zu schreiben, ein Begrüßungsbuch, ein Thüringer Begrüßungsbuch, wo ich mit Kindern einer Schule in Weimar über unsere Sitten und Bräuche recherchiere und das mal niederschreibe. Also sowas könnte ich mir vorstellen.
Sitten und Bräuche interessieren Sie sehr?
Ja, das interessiert mich sehr.
Da gibt es ja eine ganze Menge, die auch verschwinden an Bräuchen und manche leben auch wieder auf. Glauben Sie, dass die Erwachsenen da zu wenig Initiative zeigen, Bräuche und Traditionen leben zu lassen?
Je älter man wird, umso mehr besinnt man sich auf Tradition und Bräuche, ist meine Meinung. Und ich habe es immer gemocht. Ich habe immer Sitten und Bräuche auch aufgearbeitet und in neuen Buchprojekten versuche ich auch den Kindern verschiedene Thüringer Sitten und Bräuche näher zu bringen und eben auch kindgerecht aufzuarbeiten. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, denn die Kinder vor hunderten von Jahren haben auch gefeiert, haben auch Schulfeste gehabt, haben auch viel getanzt und viel gespielt. Viel auch anders gespielt als unsere Kinder heute und das den Kindern näher zu bringen, denn es ist einfach möglich, gemeinsam zu spielen, ohne viele Hilfsmittel und ohne viel Geld.
Das stimmt, das sind Ideen, die manche Eltern erst wieder aufgreifen müssen. Manche sind aus meiner Sicht da viel zu fantasielos und denken, der Fernseher oder das Playmobil oder irgendwelche anderen Dinge lassen oder sind der bessere Ersatz, aber das ist nicht so. Viel besser ist wahrscheinlich, die Fantasie walten zu lassen. Und bei Fantasie, da sind wir wieder bei der Schriftstellerin Kirsten Seifert. Wie geht es denn weiter? Welche Pläne liegen denn noch zu Hause auf dem Schreibtisch, die geschrieben werden müssen? Gibt es auch mal einen Roman, eine Kriminalliteratur? Bleiben Sie bei Kinderbüchern?
Also ich denke, ich bleibe bei Kinderbüchern. Allerdings, zwei Manuskripte versuche ich sehr lange schon in einem Verlag unterzubringen. Denn wenn ich ein Buch produzieren lasse, muss ich in Vorleistung gehen, oft. Und ich habe jetzt zwei Manuskripte eben fertig und auch an viele Verlage Deutschlands geschickt und die sind eben alle zurückgekommen. Also nicht so wie dieser Ruf ist, dass diese Manuskripte irgendwo untergehen. Man scheint sie zu lesen oder wenigstens zurückzuschicken. Und bei diesen zwei fertigen Manuskripten habe ich eben wirklich versucht, viele Dinge aufzuarbeiten. Und das eine heißt, ist für die Kindergärtnerin geeignet, wo ich eben wirklich versucht habe, alte Spiele, alte Rätsel, Kinderlieder, Gedichte und Reime sowie Anmerkungen und Biografie von unserem Herrn Fröbel niederzuschreiben. Also ein richtiges Buch, das die Kindergärtnerinnen nutzen können, um gemeinsam mit den Kindern auch die Lieder durchzusingen, was ja mein großes Problem war. Das war auch damals mein Anliegen, einfach wer will fleißige Handwerker sehen, einfach das gemeinsam mit den Kindern durchzusingen, das Lied. Und nach der zweiten Strophe kam ich einfach schon ins Stottern und das habe ich einfach recherchiert und durchrecherchiert. Und das, die zweite Idee war, eben wirklich alte Thüringer Sitten und Bräuche, alte Tänze wieder aufleben zu lassen. Habe da viel recherchiert in der Anna-Meyer-Bibliothek in Weimar und habe zugrunde gelegt alte Thüringer Lesebücher. Die habe ich also viele alte Thüringer Lesebücher zusammengeschrieben und zusammengenommen, wie die Kinder das früher eben gemacht haben und verbunden mit Geschichten zu unseren Monaten, wie die Monatsnamen entstanden sind, was das Charakteristische für die einzelnen Monate ist und wie die Kinder eben wirklich früher gefeiert haben. Da ist mir auch ein interessanter Text aus einer gotischen, aus einer Adelsfamilie in Gotha, wie die Kinder also ihren Tagesablauf gepflegt haben vor 150 Jahren, vor 200 Jahren. Das habe ich den Kindern einfach mal niedergeschrieben. Und diese Manuskripte kommen aber, sind aber leider alle wieder zurückgekommen. Ja.
Schade, aber vielleicht hört einer der Verleger hier in Thüringen unsere Sendung und ist interessiert an den Schriften von Kirsten Seifert. Also ich würde es Ihnen wünschen, ich wünsche es Ihnen von ganzem Herzen, dass sie irgendwann gedruckt werden, denn es wäre schade, wenn die jetzt nur als Kopien rumgegeben werden und ein bisschen muss sich die Sache ja auch lohnen. Frau Seifert, wir haben jetzt zum Schluss der Sendung, sollen Sie noch mal ein bisschen kreativ werden? Ich habe eine Schnellfragerunde vorbereitet.
Ach, das ist lieb, das liegt mir aber nicht so.
Das liegt Ihnen das ganz liegt besonders, weil ich gebe Ihnen die Sätze vor und Sie brauchen sie nur zu verändern.
Ach, das hätten wir uns vorbereiten müssen, Herr Schäfer.
Habe ich ja vorbereitet, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Einfach die Sätze verändern, Sie packen das. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Die Achtung, Liebe und Fleiß, also diese Eigenschaften.
Hm. Märchenbücher sind für mich
ganz wichtig in meinem Leben und ich schaue mir, also ich lese heute noch Märchen und dazu, ich darf nur ganz wenig sagen, ich sag's aber trotzdem, ich bin gerade dabei, also ein Weimarer Hort, Hortkinder spielen gerade, ein Märchen, das ich umgeschrieben habe. Also ich wollte eben die Grimmschen Märchen aufbereiten für Hortkinder und habe da ein Rollenbuch dazu geschrieben. Also richtig mit vielen, da, viele Kinder spielen damit, 15 Kinder. Und die gehören wirklich zu meinem Leben dazu.
Peinlich war mir zuletzt.
Peinlich kann man nicht sagen. Ich bin erstaunt, wenn Kinder, mit wie viel Wissen die Kinder mir manchmal entgegentreten. Also gerade zu unserem letzten, zu dem letzt vorgelesenen Buch, zu diesen Steingeschichten, kommen die Kinder mit eigenen Steinen zu den Lesungen und erzählen mir Dinge, die ich selbst nicht weiß.
Meine Vorbilder als Schriftsteller sind?
Kann ich so nicht sagen. Also ich habe natürlich alle Kinderbücher sicher wie jedes Kind mitgelesen und verschlungen. Ich war immer eine Leseratte. Ich habe allerdings, gab es in Thüringen einen Schriftstellerin-Stammtisch und den gibt es leider nicht mehr, aber diesem Stammtisch stand die Johanna Kirschstein vor, eine sehr bekannte Thüringer Autorin und also ich habe mir sehr viel, also ich habe sehr gut zugehört oder höre sehr gern ihr zu.
Hm? Den nachfolgenden Generationen gebe ich mit auf den Weg.
Bücher gehören zum Leben. Man hat dem Buch nie lange Zeit keine Zukunft gegeben und aber Bücher sind ein Teil meines Lebens und wenn man mit Büchern aufwächst, es gibt einem ganz viel.
Zuletzt gelacht habe ich über?
Ich lache sehr viel und sehr gerne und mit den Kindern vor allen Dingen, denn die geben mir wichtige neue Impulse und die machen mich fröhlich.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes?
Oh, da ist ganz viel Arbeit. Auf meinem Schreibtisch liegt momentan ganz viel Arbeit und es sind alles Pflichtarbeiten, die ich leisten muss momentan. Ich habe immer eine Kerze am Schreibtisch Und ich glaube, heute brennt sie noch runter, dann werde ich eine neue Kerze entzünden.
Stolz bin ich auf?
Auf meine Kinder.
Ich würde gern einen Abend verbringen mit?
Na, das ist eine Frage, ein Abend. Ein Tag ist für mich vielleicht noch besser mit Kindern.
Wenn Frau Seifert kocht, dann gibt es?
Da gehört natürlich der Zwiebelkuchen im Herbst dazu, genauso wie der Pflaumenkuchen im Herbst und die legendäre Erdbeertorte zum Geburtstag, die meine Kinder bekommen haben. Aber diese Thüringer Kuchen, da komme ich, glaube ich, ganz gut mit den anderen Thüringer Frauen mit. Und kochen natürlich Braten und selbstgemachte Klöße.
Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Einfach sich auf mich selbst zu besinnen, einfach den Mut zu haben, eigenes, geschriebenes aus der Hand zu geben und anderen Menschen, die mich sowohl loben oder kritisieren könnten und so weiter, einfach ein Stück von sich wegzugeben, um anderen eine Freude zu machen.
Das sagt Kirsten Seifert aus Magdala. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin, diesmal mit der Schriftstellerin Kirsten Seifert aus Magdala. Zusammengestellt hat den Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.